Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe des Popkultur-Beichtstuhls. Ich begrüße euch recht herzlich zu der neuesten Vor-Ort-Aufnahmefolge, wieder bereitgestellt von unserem Co-Host und Gastgeber, dem Daniel, dem Enti. Hallo Daniel.
Hallo, grüß Gott. Ich begrüße die beiden Podcast-Boys wieder mal bei mir in der Wohnung und freue mich schon auf die neue Aufnahme. Wisst ihr zufällig, wie die Schreier beim Jahrmarkt hassen, die beim, beim Buffauto stehen und so, wer hat noch nicht
mehr? Ja, Martin oder so, wie heißt denn?
Rekommandeure, glaube ich.
Ja. Rekommandeure? Ja. Ja. Und dazu ist ja die perfekte Überleitung zu unserem dem Dritten im Bunde, der sich lautstark hier eingießt nochmal. Und zwar ist es Cola Man, Lego Man, der Michi, der Baumgartner Michi. Hallo Michi.
Hallo liebe Popkultur-Beichtstuhl-Hörer und Innen. Wir sind wieder beim Enti. Wir haben wieder ein Spezialthema für euch und wir freuen uns, weil es cool wird.
Ey, das ist jetzt schon mein Abschlussspruch.
Genau,
das
kann man bleibt jetzt cool. Schon sagen. Und los geht's.
Schalten die Ersten schon ab.
Ja, genau. Ah. Und los geht die Reise. Hallo, nur ein Mark.
Ich weiß, es ist ja wenig Vorgeplänkel, aber wann seid ihr letztes Mal Puffauto gefahren?
Lustige Geschichte. Das heißt bei uns ja Puffauto. In Deutschland heißt es Boxauto.
Ach so.
Und unsere deutschen Freunde finden das total witzig, wenn wir Puffauto sagen.
Ja.
Wann bin ich das letzte Mal gefahren? Keine Ahnung, vor gefühlten 35 Jahren wahrscheinlich.
Oh.
Ja, bei mir auch. Ich bin original einmal in meinem Leben nur Autodrom gefahren.
Ja.
Das wollte ich sagen, ich bin einmal in meinem Leben ein Bordell gefahren.
Der Witz Puff, wollte ich jetzt anders
haben. Weil ich ein Puffauto gerade
ein Bordell. Ja, wir fahren einmal ins Box.
Nein, ich bin ohne Scheiß, glaube ich, einmal nur Autodrom gefahren. Und das war in Füssen.
In Füssen ist gut küssen. Aber bei uns gibt es ja sowas wie einen Jahrmarkt nicht. Bei uns gibt es halt einmal im Jahr, kommt der komische, ist das Jahrmarkt? Nein, kommt der Vergnügungspark, aber so richtig so ein Fest, so ein Jahrmarktsfest oder Oktoberfest oder
sowas. Du meinst sowas wie ein Hamburger Dom, oder?
Das ist so. Der Kölner Dom.
Nein, das ist so eine Jahrmarktveranstaltung mit Fahrgeschäften. Und das gibt es bei uns, glaube ich, nicht so wirklich. Ich weiß das bei der Olympia.
Ja, aber der hat schon Autodrom gehabt früher.
Kein Jahrmarkt, sondern vielleicht Vergnügungspark.
Nein, das ist
keine
Stände. Ja, aber was ist ein Vergnügungspark, nicht ein Jahrmarkt?
Nein, Jahrmarkt ist das so mit so Essensstände und so. So wie bei
ja, aber das hat es schon auch alles gegeben.
Schon?
Aber halt meistens ist irgendwie Leute Zuckerwatte gewesen und kandierte Äpfel oder sowas. Aber
das reicht dir als Essen, oder?
Ja. Also mir reicht alles mit Zucker.
Warte. Gut, genug vorgeplänkelt.
Na, ganz kurz noch. Da. Weil wir gerade bei den Jahrmärkten sind, habe ich das erzählt, wie in Piratenride in Wiener Prater gefahren bin.
Ist das da?
Ja. Wahrscheinlich hast du erzählt, aber wir haben es vielleicht nicht.
Das war ziemlich cool. Da hat mich.
Warte mal. Das muss auch schon lange her sein, oder?
Den Sommer war das.
Ah, du warst in Wien den Sommer.
Ja. Da hat mich die Rebecca zu meinem 40er auf.
Du bist schon 40.
Hat mich eingeladen nach Wien in ein sehr, sehr schickes Hotel. Und dann hat es karibisches Essen und karibische Drinks gegeben. Und ein Besuch im Prater den Pirates of the Caribbean Ride, die Geisterbahn zu fahren, war richtig cool. Sind wir noch ganz, ganz viele andere Sachen gefahren. Mega. Mhm. Ist von den gleichen Leuten, die, also er ist nicht.
Bist du Wilde Maus angefahren?
Bin ich schon zu groß. Er ist nicht Pirates of the Caribbean gethemed, das habe ich jetzt falsch gesagt, aber er ist von den gleichen Leuten, die Rides in Disneyland machen.
Disney. Für
die.
Mhm.
Aha.
Cool war's.
Totally not Pirates of the Caribbean, steht auch.
Gibt's da im Prater immer noch die Go-Kart-Bahnen? Ich kann mich erinnern, dass ich da mal mit meinem Papa hingefahren bin, nur um Go-Kart-Rennen zu fahren.
Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich bin so Kopf voraus, Bauch nach unten ins Verderben-Achterbahn gefahren. Der war ganz cool. Kopf raus. Ja, da liegt man sich so ein in
Kopf da voraus. Da liegt man
rein. Ja, da liegt man rein und ist dann Kopf voraus, hat man durch die.
Boah, das wird immer zur Sache.
Wenn es abends kurz
geschossen.
Geht.
Irgendwann bei Schleimer mit einer Hand so eingehängt. Baumelst dann rum.
Das heißt dann die Warteschlange. Das, was ich mir nicht getraut habe, war VR-Geisterbahn, weil ich habe mir gedacht, das ist sicher so ein Jumpscare-Fest und das hasse ich.
Wir haben das im Europapark gemacht.
Wie war das?
Da hast du die ersten vier Reihen in der Achterbahn waren mit VR-Brille und das war schon ziemlich cool.
War das Geisterbahn oder Achterbahn?
Nein, Achterbahn.
Achso, nein, habe ich Achterbahn gesagt?
Geisterbahn.
Ich habe Achterbahn gemacht.
Ah, sorry.
Gut.
Ja, aber wisst ihr was? Das erinnert mich, wie ich auf das Hauptthema jetzt komme, weil so ein Wien-Urlaub, kann mich erinnern mit den Eltern, traditionell mit dem Zug sind wir da hingefahren und da ist, ein paar Stunden ist man da drinnen und da hat man zur Ablenkung am Bauernhof noch was gemacht. Da hat man sich ein Comic-Heft gekauft oder ein Buch. Das an dann während der Zugfahrt ja, belustigt hat. Und ich kann mich erinnern, da habe ich schon ein paar Sachen da, so, also ich meine, das Hin- und Zurückfahrt, das war immer gerade so die richtige Zeit für ein lustiges Taschenbuch oder was es halt sonst noch gibt. Ich kann mich erinnern, ein Transformers-Comic habe ich einmal auf der Rückfahrt gekauft und ich versuche immer noch irgendwie rauszufinden, ob man das irgendwie noch online findet. Das Einzige, was ich mir erinnern kann, ist, dass der Optimus Prime rückwärts sich an anderen Transformer schnappt und den Kopf abreißt. Aber wie findet man das im Internet, wenn man das eingibt? Das ist ein bisschen schwierig.
Schwierig, ja.
Ja. Aber das ist das Hauptthema heute. Comics.
Genau, Comics. Und jetzt werde ich gleich was fragen, weil der Marco hat das ja echt schön beschrieben, sowas bei mir auch nämlich immer. Ich kann mich erinnern, wenn wir irgendwo hin nach Deutschland meistens gefahren sind zum Einkaufen, dann hat es bei mir auch immer ein Comic und, wenn ich ganz, ganz viel Fetten gehabt habe, ein Gameboy-Spiel gegeben. Aber das nur selten. Aber ein Comic hat es dann meistens gegeben. Und jetzt wollte ich ihn fragen, früher war das natürlich Standard, Comics lesen. Wie ist es denn heutzutage bei Enk? Um mal kurz auf das noch in die Jetztzeit zu kommen. Seid ihr noch dabei? Habt ihr ab und zu Gönzink, ab und zu einen Comic? Oder?
Also Marco, du schüttelst vehement den Kopf. Ja, deswegen steige ich da mal ein. Also ich gehe unglaublich gerne in Comicbuchläden, wenn es irgendwo einen gibt. Das sind größere Städte. Genau. In größere Städte schaue ich immer, ob es einen Comicbuchladen gibt und gehe dann rein. Kaufe mir aber selten was, weil ich mir denke, so ein normaler Comic, so wie man sie, also die ja bei uns nicht so populär waren eigentlich, aber so ein Superhelden-Comic, das sind ja so dünne Hefteln, die sind ja jetzt für einen Erwachsenen, hast du das ja in 2 Minuten durchgelesen. Deswegen bin ich da immer ein bisschen, dadurch, dass ich nicht sammle und also nur fürs reine Lesevergnügen ist es mir zu wenig. Deswegen habe ich jetzt für mich so ein bisschen die auch nur angerissen die Welt der Mangas entdeckt. Und da lese ich gerade Death Note. Da hat unser Patreon und guter Freund, der Matti, hat mich da dazu verführt, sagen wir mal so, hat mir das geliehen und von ihm leihen wir jetzt immer die neuesten Bände aus. Und ich habe ihm dann den ersten Band von Alita Battle Angel gekauft, nochmal zum Geburtstag. Und den habe ich jetzt auch daheim. Und das lese ich eigentlich im Moment, wenn ich Comics lese. Und Marvel Ultimate, die App habe ich halt, wo man alle Marvel Comics, die es gibt, lesen kann. Aber am Handy ist es halt einfach nicht so cool. Mhm. Irgendwie.
Ich kaufe mir meistens, wenn es so Richtung Urlaubszeit geht oder wenn ich eine längere Zugfahrt vor mir habe, kaufe ich mir auch meistens ein lustiges Taschenbuch. Und früher war das natürlich so, dass wenn man sonst gekriegt hat als Kid, war da natürlich alles super, egal was für eine Ausgabe und so. Jetzt weiß ich nicht, ob es einfach nur an der Nostalgie liegt, ob sie tatsächlich ein bisschen schlechter geworden sind. Heutzutage finde ich, ist es so Hit und Miss, was die lustigen Taschenbücher angibt, weil ich habe es jetzt schon öfter erlebt, dass ich lustige Taschenbücher gekauft habe, wo ich mir gedacht habe, die hätten mir als Kind auch schon nicht gefallen. Und dann sind aber zwischendurch auch immer wieder Ausgaben dabei, die richtig cool sind. Jetzt habe ich vor kurzem habe ich uns gekauft, wo so eine Piraten-Story, wo der Mickey ein Pirat ist oder Pirat wird, war ganz geil.
Ich glaube, ich kann da eh gleich einsteigen, oder? Mit Thema Mickey Mouse, lustiges Taschenbuch, Donald Duck, Hefte, Charles Barks, glaube ich, gell? Weil da ist bei mir schon, also ich habe da einen dicken Band vom, gerade meine Lieblingsstories. Also ich habe immer nur in Donald, also am liebsten Donald Duck gelesen. Das waren meine absoluten Lieblingsstories. Mickey Mouse habe ich ganz selten gelesen.
Der war zu perfekt immer,
finde ich. Ja, und da haben mir irgendwie die Stories nicht taugt. Und beim Donald waren immer die Stories cool. Dann hat es halt Phantomias.
Oder?
Ja, nein, ich glaube, es ist Phantomias. Ja, weil Phantomas ist vom Louis
Define. Ja, Phantomias. Ja. Die hat es halt immer gegeben und die Klondike-Geschichten vom Dagobert Duck. Da habe ich das ganze fette Buch, den Sammelband, Und das ist schon ganz, also das waren ja meine Lieblingsstories.
Aber habt ihr es denn früher, weil ich habe als Kind extrem viel Mickey Mouse Hefteln gekriegt und gelesen auch. Und da waren ja nicht nur, immer so Mickey Mouse Karsten, aber da waren ja alle möglichen Stories
drin. Da waren ja Fotostories und Zeug drin, glaube ich,
oder? Ja, später also, dann, ja.
Genau. Ja. Habt ihr das auch gehabt früher?
Ja, ja, also ich wollte immer Mickey Mouse Abo, habe ich aber nie gekriegt. Ich glaube, einmal habe ich es gekriegt.
Habe ich ab und zu gelesen und manchmal auch nur wegen dem Gadget, was halt dabei war.
Ja, genau. Weil
da hat sich das immer abgewechselt mit einmal Yps, wenn es was
Cooles gegeben hat. Aber das war, mir ist vorgekommen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, es gibt ja oder hat gegeben es Yps-Heftel. Das war so, ich meine, es ist jetzt ziemlich, wenn man jetzt zurückblickt, war es ziemlich cool und es ist ziemlich nostalgisch verklärt, aber in Wirklichkeit war das, glaube ich, ziemlich, also Abzock-Comic, wo halt immer so ein Spielzeug dabei war, ein Gadget haben sie es genannt.
Ja. Und da ist beim Happy Meal das ja High Quality dagegen, was man kriegt, hey, heutzutage.
Eben, das war so, also es war jetzt schon ein bisschen mehr wie ein Überraschungsei, aber es war so von der Qualität her schon ein bisschen fragwürdig, wenn man, also wenn man das unter heutigen Gesichtspunkten war, das einfach.
Was da jeder kennt vom Yps, sind die Uhrzeitkrebs, oder?
Genau.
Ja, die haben sie ja da was Neues, sie haben sie mal neu aufgelegt für eine Ausgabe, glaube ich. Oder zwei Ausgaben, die habe ich eh gekauft damals. Und da haben sie auch die Uhrzeitkrebs wieder dazu dann.
Oder den Solarzeppelin.
Genau,
Solarzeppelin. Aber mir kommt irgendwie vor, dass das Mickey Maus Heftel ist dann so ein bisschen zum, das ist dann, wo das Yps-Heftel ist in den 90er eingestellt worden und das ist dann so ein bisschen zum Yps mutiert.
Ein bisschen. Ja, das ist bisschen dann mehr so ein Jugendmagazin geworden. Nicht mehr so comic-lastig, sondern auch zwischendrin dann so. So Berichte und irgendwelche Reportagen. Habt ihr das, kannst du dich erinnern, im Mickey Mouse war immer Donnerstag. Donnerstag hat es immer das Mickey Mouse gegeben, weil es immer am Donnerstag rausgekommen ist. Das hat mir mein Papa gebracht dann. Deswegen kann ich mich an Donnerstag erinnern. Mhm. Und
sag mal gar nichts irgendwie.
Und könnt ihr euch noch erinnern, dass sie da mal die Dick Trick und Track haben ja immer das schlaue Buch gehabt.
Ja.
Und da haben sie ja mal als Beigabe jetzt das schlaue Buch gegeben, so aus Karton zum selber zusammenkleben und hinten binden mit so einem Ringhefter und dann waren immer die schlauen Buchseiten dann als Zugaben drinnen.
Sehr gut, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte jetzt.
Warte mal, da ist wirklich was draufgestanden, also hat man auch nicht selber reingeschrieben.
Nein, wirklich wie schlaue Buch
von. Aber das war nicht das Mickey Mouse.
Nicht?
Nein.
Aber das ist Limit.
Richtig.
Okay. War das wirklich das Limit?
Das war wirklich das Limit.
Echt?
Ich habe schon auf der, ich glaube, ich habe jetzt im Podcast gar nicht so drüber geredet, aber ich habe es auf der Instagram-Seite ein paar Mal gepostet. Die haben ja wirklich ganze Jahrgänge Limit-Häfteln gekauft auf Ebay. Um einen Pappenstiel habe ich die geschossen und da war in Arm eine ziemlich coole Ausgabe mit die Turtles. Da ist es um den zweiten Turtles-Film gegangen, glaube ich. Zweiter oder dritter?
Gib ihr zwei.
Und da waren Aufkleber-Tattoos im Heftel und die waren auch immer in dem Heftel, das ich auf Ebay gekriegt habe. Und Limit war echt cool, weil das war so eine Mischung. Früher, da hat es ja noch kein Internet gegeben und nichts zu der Zeit. Und da waren aber schon Kino-News und Wrestling-News und Musik-News und so. Ich kann mich erinnern, in einer Ausgabe war ein Making-of von Die Maske mit Jim Carrey.
Das war dann wirklich für keine Ahnung, 12 bis 16.
So, ja, oder? Bis 16 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, bis 14 oder so. Also, weil in dem Alter ist man ja dann gleich einmal zu alt für sowas. Ja.
Aber sobald Alkohol losgeht.
Ja, Alkohol und Zigaretten. Aber was ich ganz cool gefunden habe, war auch, dass da so Comics rein waren, die du sonst nirgends kriegst, das nämlich Tailspin. Also, Captain Baloo und Darkwing Duck Comics waren da auch rein und das war sie, war in der Mickey Mouse nie rein.
Ja, stimmt.
Ja.
Im Vergleich zum Yps, die haben ja irgendwie so eigene Comics zwar gemacht mit dem komischen Yps-Känguru oder was das
Ding ist. Genau, ja. Und der mit dem Onkel, der zwar schwarz-weiß und so ein bisschen wie die Animaniacs.
Und mir kommt vor, aber man kann mich jetzt auch täuschen. Oder nein, das müsste fast im Limit gewesen sein. Gibt es irgendwie Alf-Comics oder war das im Yps sogar?
Das war was Eigenes.
Nein, ich meine, aber nur auch so kleine Ausschnitte.
Ja, das kommt Strips. Jetzt auch bekannt
vor. Ich weiß eben nicht mehr genau, ob das im Yps war. Mickey Mouse glaube ich nicht, weil das war.
In Yps war generell, waren viele so, da fragen mich, wie sie das rechtlich gemacht haben. Ich bilde mir ein, da waren normal so Bilami-Comics, oder? So seitenweise. Und ja, das waren ja, ich glaube, Fix und Foxy oder Lupo war, glaube ich, auch noch drin ab und zu.
Stimmt, Fix das ist und ganz Foxy viel verschiedenes. Lupo,
das waren die, was ich gemeint habe.
Genau.
Genau, die waren nicht schwarz-weiß, sondern so orange-weiß, oder? So Füchse.
Ja, genau. Füchse. Der Lupo war
ein Wolf, ein was? Wolf
mit einer riesigen Nase.
Stimmt, genau.
Der Lupo.
Ja. Das war ganz cool, weil das sind, glaube ich, deutsche Produktionen.
Genau, Füchse, Füchse, ja. Und Lupo. Ich glaube, sogar ostdeutsche, wenn es nicht täuscht.
Weiß ich nicht.
Okay. Kann mich nicht mehr. Und was, also, es ist ja bald wieder Weihnachten. Wenn man, also wenn diese Episode erscheint, sind es noch.
Ist das jährlich?
Sind es noch, ja. Sind es noch. Wie viele Wochen sind es noch? 8, glaube ich. 8
sowas,
ja. Ja. Mhm. Jedenfalls, was für mich immer ein Highlight war bei Mickey Mouse, ist der Adventkalender gewesen. Der, was da immer dabei war. Wir waren oft einmal so zum Zusammenbasteln und da war irgendwie hast du so Stifte reintun können.
Halt ja, so dreidimensional, gell?
Genau, und ja. Was da ist jetzt eine Frage, weil wir jetzt einmal drüber geredet haben. Was es jetzt für abartige Adventskalender gibt. Also ich habe den in die Gruppe geschickt, den was ich fast für uns noch alle besorgt habe bei einem Geschäft, wo es coole, billige Sachen gibt. Der kostet, glaube ich, normal 36 Euro, da hat er jetzt 16 kostet.
Reden wir jetzt vom Funko?
Nein, nicht der Funko kostet 60. Der Playmobil Back to the Future Adventkalender.
Den habe ich letztes Jahr von Chris gekriegt.
Ah, okay, jetzt ist kurz noch wieder in die Kraft. Jedenfalls, das sind ja, es gibt ja für alles, es gibt ja Drohnen-Adventkalender, es gibt Lego, Harry Potter, Lego Star Wars, den ich nicht daheim habe, es gibt Kosmetik-Adventskalender, es gibt ja wirklich alles, Funko, Spices, was,
Bier,
also der Just Spices Adventkalender kostet, glaube ich, 250 Euro oder so, also es gibt ja alles, wirklich.
Was sind da drin? Drogen?
Boah. Na, Just Spices.
Ich habe gerade eine Idee, aber wahrscheinlich gibt es ja schon so einen schärfe Adventskalender, wo scharfe Sachen, aber jetzt immer schärfer ja, von Tag zu Tag. Es gibt es sicher schon.
Aber jedenfalls.
Just Hot Spices.
Könnt ihr sich erinnern, früher hat es Adventskalender noch nicht in diesem massiven Ausmaß gegeben, da hat es genau 3 Arten gegeben:
ja.
Bilder.
Genau.
Schokolade viereckig. Und wenn voll viel Fetten gehabt hast, dann hast du in Schokolade mit die. Wo die Schokolade in Form gegossen genau. War, von dem, was ein Bild hinten drauf war. Das war dann das Highlight.
Ja.
Oder?
Das mehr hat es nicht gegeben, ja.
Mehr hat es nicht gegeben. Das war immer das Erste, was er gemacht hat. 1. Dezember auf, hat man den Adventskalender, wo die viereckigen drin sind, oder hat es die Form? Und nachher war entweder der Advent gerettet oder im Eimer.
Habt ihr
was, du hast nur Bildeln gehabt?
Habt ihr auch, könnt ihr keine erinnern an die Adventskalender, die länger gehen?
Was? Du machst einen normalen Kalender.
Nein, ich kann mich erinnern, dass ein Bekannter von mir einen Adventskalender gehabt, der länger, der hat im November schon angefangen.
What?
Ja, dass er mehr Schokolade gekriegt hat.
Ja, okay. Von dem, was jetzt schon die Spekulatius auslegen, ist der Kalender
erfunden worden. Jetzt, genau. Die Spekulatius sind schon lange wieder aus der Regale verschwunden.
Also, kriegst du gar keinen Lebkuchen mehr, jetzt sind schon die
Ostern. Das war Ende August.
Aber na, warum Weihnachten jetzt dann noch zum Thema? Weil für mich immer noch gern lese ich Comics, vor allem die Disney lustigen Taschenbücher, die Weihnachtsausgaben. Weil die finde ich halt einfach irgendwie so, die sind halt irgendwie so gemütlich. Die haben immer so witzige, so gemütliche, voll viel Schnee außen und nachher das Weihnachtsessen und so, das finde ich immer total. Das ist immer so ganz, ganz gemütlich vor Weihnachten so.
Ich habe jetzt echt schon lange kein lustiges Taschenbuch mehr gelesen, aber wird da wirklich alles irgendwie noch neu gemacht und geschrieben und gezeichnet oder ist das halb kopiert und halb neu.
Es gibt so Best-of, so die dicken, die Mammut, das sind oft so zusammengestellte von anderen lustigen Taschenbüchern, aber ich glaube, die ganz neuen sind.
Die sind immer noch neu, ja. Die haben neue Zeichner, neue Autoren und so, also das ist wirklich.
Und immer sie noch gehen neu, auch mit der Zeit, also es ist ja auch lustig beim lustigen Taschenbuch und auch bei so Hörspielen, also ich weiß nicht, ob es bei 3 Fragezeichen ist, aber bei DKKG zum Beispiel, das ja in die 80er gestartet ist, die haben halt jetzt auch das Internet, Handys, die ganzen Sachen, das, obwohl sie immer noch gleich alt sind, wie sie in die 80er waren, aber jetzt das Universum altert halt mit und das ist bei den lustigen Taschenbüchern ja auch so und bei Mickey Mouse Heften, die haben jetzt ja Handys und iPads und alles.
DKKG. Am Notfall, jemand ist bei einer TikTok-Challenge gestorben.
Ich habe jetzt vor kurzem eben ein lustiges Taschenbuch gekauft und da war die erste Story, dass der Daniel Düsentrieb von Tag über Tag einen dritten Roboterarm erfindet als quasi Zubehör fürs Handy. Den schnallt man sich dann um und dann hat man quasi, der hebt am Handy immer vor das Gesicht, wenn man die anderen Hände frei damit macht. Und dann habe ich immer gedacht, ja, warum gibt es das nicht? Wie geil ist das?
Aber hat der, was wollte ich jetzt sagen?
Du hast es nicht. Modern.
Ah nein, wir haben ja eh uns gerade, wir haben eh gerade die Mickey Mouse Hefte mit die Fanta 4, oder? die hast du besorgt, oder? Endlich.
Genau, die habe ich mal als Geschenk, aber das haben wir dann gar nicht mehr geredet. Oh.
Na eben.
Ich hab, weil der Michi hat mir gesagt, dass im deutschsprachigen Raum das Mickey Mouse Heftel, wo die Fantastischen Vier drin vorkommen, ausverkauft ist, was mich dann dazu veranlasst hat, in die nächsten 4-5 Trafiken zu gehen und da die Mickey Mouse
Heftel den Kindern auch das wegzukaufen.
Ich habe nicht alle gekauft. Aber ich habe 6 gekauft, nämlich für uns alle drei, eins zum Lesen, eins zum Aufhalten im geschlossenen Zustand. Und schon sind wir unserer wohlverdienten Rente ein bisschen näher.
Wenn wir das dann nochmal 15 Euro verkaufen können.
Hast du noch was über Mickey Mouse?
Na, das war's eigentlich.
Weil dann hat der Marco, glaube ich, einen ziemlich großen Brummer auf seiner Liste.
Ja, ich bin ja, wahrscheinlich ist es bei euch gleich gewesen, dass vielleicht eure Eltern schon Comics gehabt haben und die euch so übergeben worden sind. Schaut mal, was ich schon habe. Und bei mir war das Asterix. Mein Vater hat schon eine recht gute Sammlung gehabt. Und zufälligerweise haben die ganzen Nachbarskids auch irgendwie von ihren Eltern auch so ganz viel Asterix-Heften gehabt. Und wir haben, glaube ich, so ziemlich alle gehabt bis zum Ende 90er, sage ich jetzt einmal, haben wir so ziemlich alles gehabt. Und Asterix, ja, das im Vergleich zu, es gibt ja ganz, wir haben ja letztes Mal, wo der Enti fälschlicherweise mal gesagt hat, dass das bei Asterix bei den Briten vorkommt mit dem Obelix. Obelix.
Obelix.
Obelix. Obelix. Auf was wollt ihr jetzt raus? Ja, es gibt ja auch die Filme natürlich und ich habe das früher nicht so ganz nachvollziehen können, weil ein Bekannter oder ein Freund von meinem Vater irgendwie gesagt hat, er kann sich mit den Filmen nicht anfreunden, weil da hat er nicht die Zeit, einfach das lang anzuschauen, die Bilder. Mhm. Und was da so alles gezeichnet ist und die Details, was es so gibt. Und deswegen mag er halt die Comics gern und die Filme nicht. Und heutzutage kann ich das irgendwie besser nachvollziehen, weil einfach so.
Weil du jetzt in dem Alter bist, wo der Freund von dem Papa damals war.
Ja, auch, aber halt so mal platteln, einfach mal schauen, was ich da so sehe. Und dann lese ich die Texte und dann schaue ich noch, da gibt es da keine Details, wie schaut denn der Idefix da aus? Boah, der hat ein nettes Gesicht und
das
so.
Das ist ein extrem guter Punkt, das habe ich noch gar nie gedacht. Das ist ein super Punkt.
Das ist nämlich auch, was ich ein bisschen das Problem habe beim Comics lesen, ist, dass man eigentlich, wenn man es richtig macht, voll viel Zeit braucht, um sich das, um den Text zu lesen und sich dann das Bild anzuschauen. Weil eigentlich liest man Text, fliegt übers Bild, geht zum nächsten, liest den Text, geht zum nächsten. Und das finde ich einen guten Punkt eigentlich. Ja.
Weil ich der Archivar bin, heute so bei Eckdaten raus. Mit ihr ein bisschen zusammengesammelt.
Bei Asterix, wann hat denn das angefangen, Daniel?
Bitte. Asterix, also, jetzt kommt es mal, als erstes kommen jetzt mal der Autor und der Zeichner und das also sind zwei
wer
Namen.
Wer aufs Klo gehen muss, jetzt, die nächsten 5 Minuten.
Wisst ihr, jetzt bitte.
Also wie man ausspricht, man.
Genau,
Goscinny.
Ich fange jetzt mal an. Also, der ursprüngliche Autor ist der René Goscinny.
Ja, okay.
Goscinny?
Ja, weiß nicht, ob man so ausspricht.
Und der ursprüngliche Zeichner war der Albert Uderzo.
Ja, das könnte auch stimmen.
Und ich habe immer Uderzo.
Ja, Uderzo geschrieben, ja. Der ist leider ziemlich früh verstorben, der René Goscinny. Oder, Moment, sage ich das jetzt richtig? Nicht, dass,
oder ist der andere gestorben? Ich glaube, der Zeichner ist der. Nein, wer ist früher gestorben? Wenn wir das leider ausgedruckt hätten.
Der Goscinny ist gestorben.
Ja, okay.
Und dann hat
der war der Schreiber.
Der war der Schreiber, genau. Ja. Und dann hat der Uderzo selber geschrieben und weitergezeichnet. Es sind insgesamt bis heute, also es hat 1968 angefangen, da ist die erste Ausgabe ausgekommen, Asterix der Gallier, und es läuft bis heute fort und bis zum heutigen Tag sind 39 Bände ausgekommen. Der letzte war jetzt Asterix und der Greif, wo da habe ich erzählt, den habe ich mir für die Zugfahrt gekauft. Wo ich nach Wien gefahren bin.
Ja, Klassiker.
Klassiker, wo die Tochter vom Stammesältesten in Russland Kalaschnikova heißt. Und ursprünglich hat der Uderzo das 1959 erfunden als Fortsetzungsgeschichte für eine Jugendzeitschrift. Da ist es wöchentlich erschienen und dann eben ab 1968 als Zeichentrickbände. Und in Deutschland hat es verlegt Delta, Vertrieb durch EHBA, was jetzt Egmont ist. Egmont haben wir eh schon öfter verlinkt auf unserer Instagram-Seite. Okay. Ja. Und Eben bei mir war das auch so, ich habe auch nicht zwar so viele, aber einige von meiner Tante Farbe gekriegt, Asterix-Häfteln. Und ich habe zwei Szenen aus den Comics, an die ich mich sehr gut erinnern kann, oder halt Bilder aus den Comics. Das ist einmal Asterix in der Schweiz, wo man sieht, wie so Zentauren, wie sie Käsefondue machen. Mhm. Und jedes Mal, da ist immer so Schnitt, und nachher sieht man sie, wie sie eben das Käsefondue machen. Und jedes Mal, wenn man sie wieder sieht, sind sie quasi noch mehr, haben sie noch mehr mit Käse gebatzt. Und am Schluss sieht man gar niemanden mehr, sondern man sieht nur noch so ein Käsefädengewirr. So, sehr gut gefunden. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist Asterix bei den Belgiern eben, wo sie am Schluss das Festmahl haben, wo sie die Bauernhochzeit nachstellen.
Das haben wir letztes Mal erwähnt.
Genau, ja.
Aber das ist eben auch so ein Klassiker, das letzte Bild schauen, wie sie in Trubadix, wo hängt der Trubadix, genau. Und wie schaut es aus? Und da gibt es ja echt so viele Anspielungen, die man als Kind ja eh nicht checkt noch.
Nein.
Und dann halt, wenn man geschichtlich so ein bisschen nachholt, was halt so mit den Römern so gewesen ist, dann ist das einfach doppelt lustig plötzlich. Ja.
Und es sind also popkulturelle Referenzen rein, zum Beispiel der Spartacus, wie hat der geheißen, der Schauspieler?
Charlton Heston?
Nein, der Douglas.
Was?
Der Kirk Douglas.
Ist der Kirk Douglas sein Vater? Oder? Ja. Kirk Douglas als Spartacus im Kubrick-Film, oder den hat der Kubrick übernommen dann, die Dreharbeiten, und das kommt eben in einem Asterix-Heftel auch vor. Da gibt es eben auch so einen Sklaven-Anführer, der so eine Sklavenrevolte anführt, und der ist gezeichnet wie der Kirk, der Kirk Douglas. Und das sind halt so Sachen, da waren wir halt viel zu jung, um das zu kapieren. Das sind halt popkulturelle Referenzen aus den 60er.
Ich muss dir echt auch sagen, also die Asterix und auch, glaube ich, unser nächstes Thema habe ich alle über meinen Papa mitgekriegt. Also der hat die Asterix gehabt, und mir war das aber als Kind, da kann ich mich schon noch erinnern, wo ich das gekriegt habe von ihm, das waren immer so seine, das war immer schon so ein bisschen Erwachsenen-Comics. Also das waren immer ein bisschen nicht wertvoller, aber irgendwie, da habe ich mich nicht so hintraut gefühlt jetzt. Also wenn man den mal gehabt hat, dann war das irgendwie ganz was Besonderes. Und dann waren die aber auch, irgendwie waren wir die zu fad. Dann, als kleineres Kind, wo ich halt noch Mickey Mouse gelesen habe, weil es einfach so viel war. Mickey Mouse ist halt gleich mal durch, das sind die Geschichten auch relativ kurz, und Asterix und Obelix waren halt einfach so fett, schon für mich als Kind schon so fette Schwarten, oder? So irgendwie, und auch so anders gezeichnet, das war alles ein bisschen erwachsen und ein bisschen schwieriger zu fassen.
Ich habe da einen ziemlichen Die gehen Hand in Hand, Asterix, also ich kann mich erinnern, wo ich klein war, habe ich, obwohl es glaube ich eigentlich crazy war, habe ich immer Bud Spencer und Terence Hill Filme schauen dürfen, weil halt die Gewalt in Bud Spencer und Terence Hill, weil es war Gewalt wie bei Tom und Jerry. Also wenn man das jetzt unter realistischen Gesichtspunkten betrachtet.
Waren die alle tot,
ja, genau. Aber bei Tom und Jerry ist das ja auch so, das hat man als Kind einfach schauen dürfen, weil Erwachsene können das abstrahieren und haben das halt das total übertriebene Comic-Gewalt oder so. Und als Kind kann man das aus irgendeinem Grund auch, kommt mir vor. Mhm. Also ich habe mir nie gedacht, boah, schlimm, die sind sicher ganz schlimm verletzt, sondern ich habe immer gedacht, so, lustig, Schlägerei. Und für mich gibt es da einen ganz starken Link zwischen Asterix und Obelix und Bud Spencer und Terence Hill, weil bei Asterix und Obelix die Schlägereien, im Prinzip ist ja der Zaubertrank, den das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, um was es geht. Also da ist das letzte kleine Dorf von Gallien, wer Asterix und Obelix nicht kennen soll, kann von einem Zaubertrank quasi der römischen Herrschaft entziehen. Und der Zaubertrank ist halt, der sorgt dafür, dass sie voll gut schlägern können, weil sie unbesiegbar und voll stark sind. Mhm. Und sie vermöbeln und verdreschen halt immer die römischen Legionäre. Und das hat für mich immer so ein bisschen so ein Bud Spencer und Terence Hill.
Ja, stimmt. Ja, aber auch, weil halt der Dicke, der Obelix und der kleine
Genau.
Das ist schon cool, ja.
Ja. Nein, die waren ganz witzig. Ich habe dann mehr Zugang bei die Zeichentrickfilme gehabt. Die habe ich dann richtig gefeiert.
Aber eben, damals habe ich auch die Zeichentrick, die Obelix, also die Filme sehr gefeiert. Wobei, an die Ding bin ich auch nicht ganz zugekommen. An die, wie sagt man, Realverfilmungen.
Real Life, nein, eher nicht.
Die waren wirklich eins zu eins. Da gibt es ein paar Typen, die haben die Gesichter, das ist Wahnsinn. Also,
ja. Nein, das hab ich noch gar nicht gesehen. Von der.
Jetzt habe ich noch eine Frage an Enkel. Was sieht vielleicht, kennt doch der Marco da besser aus? Das modernste Comic oder das eines von den letzten, das ich immer als Kind gehabt habe, war Asterix im Morgenland.
Ja, das war so ziemlich eines der letzten.
Und da fliegen sie irgendwann einmal über ein altes Sitz von Cäsar.
Genau, das habe ich glaube ich eh schon mal in irgendeiner Folge erzählt. Da sieht man unten seinen Ruhestand, glaube ich. Genießt er da und hat einen kleinen Garten oder so.
Genau. Irgendwas.
Genau, und das ist glaube ich, also in der Historie sagen sie, glaube ich, gibt knapp davor eine Ausgabe, wo sie halt über den Cäsar siegen.
Asterix, Sieg über Cäsar.
Ja.
Genau. Das ist im Prinzip der Film, die filmische Umsetzung ist Asterix
Rom. Ja, das sind irgendwie zwei, drei Comics, aber in einem Film gepackt. Irgendwie Asterix der Legionär ist da irgendwie gemischt mit dem einen, wo halt die Fallballer und der Tragikomics vorkommen. Mhm. Aber eben, ich weiß nicht mehr, was danach ist, wenn ja trotzdem nur die Römer Thema sein, oder?
Ja.
Oder gibt es da in Cäsar dann gar nicht mehr?
Doch, beim ganz aktuellen EMA, da will eben der Cäsar den Greifen aus dem Osten Europas, will er als Geheimwaffe haben. Was ich so nett finde an dem Ganzen ist, dass in der Welt von Asterix und Obelix der Cäsar nicht umgebracht wird für seinen Sohn, oder?
Brutus.
Von Brutus.
Ja, und ein paar andere halt
noch. Von Senatoren, dass er nicht quasi erstochen wird, sondern dass er vom Asterix und vom Obelix quasi übertrumpft wird und er dann sagt, okay, passt, ich gehe in Rente. Das finde ich irgendwie so ganz...
Ja, warte mal, kann es sogar sein, dass seine Frau da sogar die Kleopatra ist in das, wo sie mit dem Teppich, mit dem fliegenden Teppich fliegen sie drüber, er ist im Garten und ich glaube, die Kleopatra und er...
Hat seinen Hut auf, gell?
Ja, und genau, kümmern sich um den Garten und so.
Ja, es ist total herzlich, finde ich. Das ist irgendwie so nett, so, ja, wenn die Welt gut wäre, dann wäre es so. Eine ziemliche Connection zum nächsten Comic, das der Michi auf seiner Liste hat, gibt's, weil der Goscinny ebenfalls Autor war, und zwar für Lucky Luke.
Genau, Lucky Luke habe ich auf meiner Liste gehabt, weil das eins von den weiteren Comics war, die ich als Kind gelesen oder gehabt habe, und war für mich zugänglicher wie Asterix und Obelix, weil ich einfach ein größerer Cowboy-Fan war. Natürlich haben wir ganz viel Playmobil-Cowboy gespielt.
Oh, das war schon kein Gallier-Fan.
Ne? und halt bei Spencer Terence Hill das ganze Thema. Und Lucky Luke war halt einfach so ein cooler, einsamer Cowboy, der immer verschiedene, der immer gegen das Böse gekämpft, gegen die Daltons meistens oder gegen irgendwelche korrupten Eisenbahnlords oder Viehzüchter, und hat er immer eher mit seinem Schatten schneller geschossen hat wie sein eigener Schatten. Das war quasi so seine Super-Eigenschaft. Und sein Pferd, der Jolly Jumper, das clevere Pferd.
Habt ihr das probiert mit dem Schatten ab und zu?
Früher? Natürlich.
Ob ihr schneller gewesen seid?
Natürlich. Das ist
keine Chance.
Eben. Schauen, ob er schneller wie sein Schatten ziehen kann, und so laufen wir der T-1000 bei
Terminator 2. Die hab ich schon ziemlich cool gefunden. Und da war aber meine Frage an euch, habt ihr da mal reingeschaut? Weil gut gealtert seien die ja nicht so. Also ich meine jetzt vom...
Die habe ich nämlich auch zusammen mit Asterix, hat mein Vater auch einige Lucky Luke Comics gehabt, und da waren auch noch welche dabei, wo er sogar noch geraucht hat. Da dreht er sich manchmal selber Zigarette in die Comics. Genau.
Am
da
Ende, später hat er dann so einen
Strohhalm.
So Ehre gehabt. Ja.
Ja, genau.
Und der schießt sie an, gell?
Ja,
macht er. Ja, genau, das macht er voll oft. Und ich weiß halt noch, eben weil du das gesagt hast mit dem Eisenbahnbau, da haben sie halt voll, wie die chinesischen Arbeiter, haben sie halt voll so, wie es halt damals war, mit demselben Hut und die großen Zähne und so, haben sie die alle dargestellt gehabt. Ja, das,
so haben sie so Klischees, haben sie schon sehr, sehr ausgeschlachtet. Mhm. Also sie haben das, und Stereotypen, sagen wir so. Die Indianer waren ja da dann immer sehr Indianer, sehr die
Natives. Ich weiß nur, dass sie halt den Hund, den Rantanplan, habe ich so cool gefunden. Aber ich weiß gar nicht, das war ja nicht einmal sein Hund, oder? Der taucht immer wieder auf.
Der taucht immer wieder auf, und der Rantanplan hat es dann auch immer so ein bisschen gerettet.
Ohne dass das Bürgermeister, oder?
Ich glaube, oder?
Ja, das ist der Hund vom Gemeindevorsteher oder vom Bürgermeister oder vom Sheriff sogar. Nein, das ist der Hund vom Sheriff.
Ja, stimmt, der hat so einen kleinen Stern um, oder?
Ja.
Und was ich da auch immer gefeiert habe, ist, wenn der Comic im Fernsehen gekommen ist. Das war auch ganz selten irgendwie. ist dann, hat es dann Lucky Luke Comic gegeben. Mhm. Oder Trickfilm. Das war großartig. Da war das Lied so cool, oder?
Am Ende. Lonesome Cowboy am Ende.
Der so ins, der so ins Sonnenuntergang reitet. Und Verfilmung hat es dann auch gegeben in Terence Hill.
Mhm. Die Verfilmung war ja relativ spät in die 80s oder waren das schon 90er?
War, glaube ich, schon 90er.
Waren das schon 90er? Ja, mhm. Ich glaube schon. Also das war die Zeit von Bud Spencer und Terence Hill, war eigentlich schon ein bisschen vorbei. Also ja. Das war ein bisschen so 10 Jahre nach dem letzten richtigen Klassiker. Und
war ein Solo-Projekt von
Terence Hill. War das Solo-Projekt, ja. Genau. Und ich kann mich erinnern, wo der im Fernsehen gekommen ist, habe ich mir gedacht, ja, nicht schlecht, weil man hat das ja irgendwie schon so geahnt, oder? Weil der Terence Hill, ich kann mich nämlich erinnern, ich habe als Kind einen Film gesehen, der nicht wirklich lustig war, sie nannten ihn Nobody. Okay. Der ist ja, das ist ja eigentlich ein ernsthafter Western, der nur in der Synchro noch so ein bisschen Comic
kriegt, ja. Oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt denselben Mann. Wo er, ist der, nein, ist er nicht der Charakter der Trinity, oder?
Das weiß ich eben nicht mehr. Aber mir ist schon wieder vorgekommen, ja, wenn den einer spielt, dann dein Ziel, ja. Meiner Meinung nach schon ein bisschen zu spät. Er war ja. Schon ein bisschen zu alt irgendwie, so wie man ihn in
ja, Lucky Luke
vorgestellt hat.
Ja,
ich sage jetzt gerade noch, ich sage wieder ein paar, weil ich das so...
1991 war der Lucky Luke-Film mit Terence Hill.
Okay.
Und 2009 hat es nochmal angegeben. Da ist aber spurlos an mir vorübergegangen.
Es hat doch eine Serie gegeben und einen Film,
jetzt,
oder?
Der ist jetzt auf Netflix, kann man sich das anschauen.
Was auch mit dem Terence
Hill? 2009, nein, der ist...
was computeranimiert oder?
Ein französischer Film. Nein, Real Life.
Okay.
Also, schaut recht ernst aus, ist aber als Western-Komödie drinnen. Mhm.
Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind auf Videokassette vom ORF aufgenommen habe, einen Lucky Luke-Film, wo er mit die Daltons zusammen, die Daltons zwingen ihn mit ihnen mitzugehen, weil sie alle Geschworenen umbringen müssen, die bei ihrem Onkel oder irgendeinem Verwandten in der Gerichtsverhandlung dafür gesorgt haben, dass der verurteilt wird. Und der Lucky Luke geht halt mit und sorgt dann immer dafür, dass sie noch meinen, dass die jetzt tot sind. Und da war unter anderem auch der Undertaker, also der Bestatter,
also.
Der war halt auch der Bestatter dabei. Und der Bestatter bei Lucky Luke ist ein Wahnsinn. Hey. Ich finde das so, der ist so lustig gezeichnet, der hat so ganz ein langes Kinn und so grüne Haut. Und der steht immer neben die Leute und misst sie schon einmal ab, ja. Wenn sie irgendeinen Scheiß machen. Hey, das ist voll lustig, finde ja. Ich. Hat immer so ein Maßband dabei und misst dann die Höhe so und die Breite. Und ja.
Ja, ist geil. Also Lucky Luke war schon cool. Ein paar Fakten bitte.
Ein paar Fakten. Die Comics haben angefangen 1946, also wirklich schon ziemlich lang. Puh. 70 Jahre bald.
Ja.
Und
80
bald. Und sind immer noch ongoing. Ursprünglich hat es, also der Zeichner, der gezeichnet hat, heißt Morris, das ist ein Künstlername, der nennt sich nur Morris. Und das Skript hat eben ursprünglich der Schreiber, der Goscinny, geschrieben, der auch für Asterix verantwortlich war. Der ist aber relativ früh gestorben, in die 70er Jahre. Und der
Morris
hat dann weiter mit anderen Autoren zusammengearbeitet, relativ schnell. Ja.
Schnelle Arbeit.
Ich war gerade noch vor im Supermarkt unten und da gibt es an der Kasse waren 5 oder 6 Lucky Luke.
Genau, ist halt immer noch und ist weltweit der erfolgreichste Comic im Western-Genre. Wo mir fällt jetzt gar kein anderer ein. Aber
ja, weil es Konsorten gibt.
Lonestar? Oder? Lonestar? Wo es einen Film gegeben hat, haben in Johnny Depp?
Ja, stimmt.
In Amerika?
Aber gibt es nicht mehr.
Gibt es einen Comic? Okay. Ich kann mich noch erinnern an einen Lucky Luke. Zeichentrick, ich weiß nicht, ob das ein ganzer Film war, ich glaube, so eine 30-Minuten-Folge, wo zwei, also so ein Wettbewerb, wer schneller irgendwie einen Telegrafenmasten zu irgendeinem Ziel hinbauen kann. Und da haben sich die zwei Gruppen, die da so bei einem Wettbewerb teilnehmen, haben sich da immer sabotiert gegenseitig und haben sie dann die Masten mit Fett eingeschmiert, dass sie nicht mehr aufklettern können und so. Und dann hat der Lucky Luke am Ende, glaube ich, hat dann die mit der Pistolen aufgeschossen. Und festgemacht die Nägel. Ja.
Er hat schon relativ viel mit seiner cool, Pistole gelöst. Probleme mit seiner Pistole gelöst.
Ja, aber er hat aber nie jemanden erschossen.
Nein, glaube ich nicht.
Immer da irgendwie was weggeschossen. Irgendwie ja, die ja. Pistole so aus der Hand oder.
Diese A-Team.
Mit ja. Die ja, der Klassiker ist ja, wo die Daltons so der Größe auf. Also, dass irgendwie ein Apfel auf jedem Kopf der Daltons liegt und der Lucky Luke schießt halt durch alle durch. weil die Daltons irgendwie so auf einem Abhang stehen alle gleich hoch sein.
Aber
das habe ich im Kopf irgendwie.
Bei Lucky Luke, und das war es bei Asterix auch, oder nur bei Lucky Luke, dass da manche Frames eigenartig koloriert waren. Kannst du dich daran erinnern?
Boah, das war es jetzt nicht mehr.
Dass da phasenweise so wie so falsch kolorierte Frames drin waren, dass das ganze Bild irgendwie grün war.
Oder halt stimmt, jetzt was sagst du, ja.
Ich weiß nicht, ob das bewusst eine künstlerische Entscheidung war oder ob das einfach ein Fehler im Druck war.
Nein, wisst ihr, was ich glaube, was das war? Ich glaube, das hat mit der Übersetzung zu tun. Ich glaube, das liegt dann, weil ich kann mich an das auch erinnern und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass sie im Text, dass sie das irgendwie, was vielleicht schon automatisiert haben, dass sie im Text aus den Sprechblasen auslöschen.
Und dass sie da Ebene mitgelöscht haben irgendwie, oder?
Ich weiß, dass es öfters so war, dass in die Sprechblasen, also es hat den Fehler gegeben, dass die so komisch koloriert waren und dass nur die Original, die ursprüngliche Sprache, also Spanisch, in die, also dass zwei Schriftarten übereinander waren, dass Spanisch und Deutsch gleichzeitig war. Wir reden dann später über Clever und Smart, da war das eben auch öfter.
Spoiler.
Und ich weiß nicht eben, wie sie das früher gelöst haben, ob sie das händisch alles gemacht haben oder ob es da irgendeine Automatisierung gegeben hat, aber wahrscheinlich nicht. Weil das hat ja, war ja weit vor.
Da hat es ja noch keine Computer.
Ja, weit vor der digitalen Zeit.
Ja.
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 Ich habe jetzt einen Comic, der ganz untypisch für mich ist, weil ich habe einen Marvel-Comic in meiner Liste.
Was? Du hast doch Marvel.
Und zwar ist das Alf. Alf.
Ach so, das ist, zählt ja nicht.
In Amerika unter Marvel Comics erschienen, 1988. Ist gekommen von 1988 bis 1992. Und es waren insgesamt 50 Ausgaben. Ganz interessant ist, dass die Künstler, da sind mehrere Zeichner genannt, aber der am meisten genannt ist, ist der Dave Manek und der hat dann in die 90er den Ewok-Comic gezeichnet und hat auch noch viel bei Sonic mitgearbeitet. Und das Skript hat der Michael Gallagher geschrieben, immer für die Alf-Comics. Und der hat auch, der ist bei Marvel ziemlich verdient, was das Skript angeht, weil der hat auch für Hulk und Guardians und Daredevil und so weiter. Also der hat bei einigen Marvel-Comics noch geschrieben. Mhm. Und bei uns ist das auf Bastei Lübbe erschienen, am Verlag.
Ja.
Und mir hat das so gut gefallen, weil die Alf-Comics, die waren sehr viel verrückter wie die Serie.
Ich wollte gerade sagen, das hat eigentlich mit der Fernsehserie entfernt Leute zu tun, oder? Kommt die ganze Familie vor normal?
Nein. Die kommen vor.
Aber spielt das auf der Erde, oder?
Teils, teils. Es sind ganz viele Geschichten, die auf Melmac spielen und da lassen sie sich halt volle aus. Da gibt es dann König Arthur und die Ritter der Tafelrunde auf Melmac und keine Ahnung, Frankensteins Monster auf Melmac und Family Problems, weil der Alf hat dann irgendwie, glaube ich, sogar mal einen Sohn oder ein Kind oder so. Auf Melmac, das hat dann so einen Schnupfen, einen Melmac-Schnupfen, wo dann, wenn es nierst, das Baby, dann kommen so 40 Kilo Schleim aus dem Kind. Und alles ist voll mit Schleim. Und die lassen sich halt voll gehen. Und das hat mir immer extrem gut gefallen, weil ich war eh schon so Alf-Fan, mir die Serie wahnsinnig gut gefallen.
Als Kind. Ja, die Serie ist mega. Ja. Ist immer noch gut, schau immer noch gern. Ist jetzt ganz ganz anders lustig, Alf. Also haben wir eh schon mal drüber geredet. Mhm. Alf ist jetzt, früher war Alf witzig, weil er so knuffig war und so klein und so miteinander gelaufen ist. Wie der Marco gesagt, das Größte war immer, wenn man mal ganz gesehen hat. aber jetzt ist ja Alf ganz, hat einen ganz anderen Humor. Also für Erwachsene, das ist super. Bin jetzt immer ein großer Alf-Fan.
Bin mir gar nicht sicher, aber es hat mit dem Film aufgehört, gell?
Ja.
Der Film hat, glaube ich, die Story so abgeschlossen. Ja. Die Serie war Cliffhanger, glaube ich, am Ende.
Ja, so ganz schlimm, wo die CIA-Agenten kommen. Gell? Ja, und mir, die Comics haben mir eben so extrem gefallen, weil die haben so eine Art Verrücktheit gehabt. Also das ist jetzt, der Vergleich hinkt jetzt schon ziemlich brutal, aber die gleiche Art von Verrücktheit, also jetzt nicht, was die Gewalt angeht oder so, aber die eine ähnliche Art von Verrücktheit, was die Stories angeht, hat zum Beispiel Judge Dredd gehabt dann in den 90er.
Ja, das hinkt.
Von Chris Cunningham gezeichnet. Und da waren auch so extrem verrückte Stories, wo ich mir gedacht habe, ja, um was geht's denn da jetzt bitte? Weil es gibt ganz viele Judge Dredd Comics, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, dass der Judge Dredd Polizist und Richter ist, sondern es könnte einfach irgendwelche abgedrehten Stories sein. Und bei Alf ist das eben auch so. Und mir kommt dann wie vor, das war damals so die Zeit, wo es Tank Girl und Judge Dredd gegeben hat und so ganz, ganz viele so anarchische Comics, die gar keine richtige oder die gar keiner richtigen, keinem richtigen roten Faden mehr gefolgt sind, sondern so ganz viel verrückte Storylines gehabt haben. Und beim Alf-Comic war das eben auch so. Der hat mit der Storyline von der Serie nach gar nichts mehr zu tun gehabt. Mhm. Sondern die haben sich einfach auslassen mit verrückten Geschichten, die auf Melmark spielen können. Das hat mir extrem getaugt.
Aber das war zur gleichen Zeit wie die Serie, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher, 88 bis 92, relativ kurzer Zeitraum. Also es hat vielleicht 4 gegeben. Ich weiß nicht.
Das Wetter war vielleicht 1-2 Jahre nach der Serie angefangen haben, oder? Wenn das Erfolg war, die Serie. War
Alpha derlei 4 Staffeln, oder?
Ja, aber ich bilde mir ein, dass der Film, also das Ende von der Serie war in die 90er Jahre von Alf, oder? Weil der Film, der Film ist eine 90er Jahre Produktion, glaube ich.
Ich glaube auch.
Alf ist gelaufen 1986. Letzte Folge 1986, letzte 1990.
Und ich glaube, ein Jahr drauf der Film wahrscheinlich.
Ja. Und Alf Comics.
Ja, dann ist es ziemlich genauso mit der Serie dann.
Ja, 2 Jahre nach der Serie gestartet und dann noch ein bisschen länger gelaufen. Das ist so ein typisches Ding. Bei uns hat es einmal Simpsons Comics gegeben oder sowas. Da ist die Serie schon lang gelaufen in Amerika. Und dann hat sie, glaube ich, bei uns erst angefangen und dann hat es irgendwie 1-2 Jahre später den Comic gegeben, den ich auch so in Erinnerung habe, dass der halt irgendwie ganz ein anderes Feeling gehabt hat wie die Serie.
Gibt es den immer?
Du wirst schon noch die geben.
Simpsons Comics
wird ja,
schon noch geben. Ja, immer wieder mal angekauft. Aber,
ja. Aber das war halt auch irgendwie ganz was anderes halt, weil das halt komplett andere Leute gemacht haben wie die Fernsehserie.
Ich kann mich erinnern, ich habe einen Alf-Comic gehabt, wo auf dem Cover so ein umgedrehtes Szenario war, wo der Willi mit dem Raumschiff beim Alf in die Garage kracht. Also wo der Willi quasi von der Erde flieht oder halt von der Erde quasi flüchtet und dann beim Alf rein rauscht und er dann in Willi. Also ich weiß nicht mehr, ob das nicht nur ein Cover war oder ob das dann die Story wirklich war im Comic. Mhm. Aber das ist eben das, was ich meine. Das waren so ganz abgedrehte. Und was ich da immer cool gefunden habe, war, dass man andere Alfs sieht, also seine Verwandten oder seine Kollegen oder seine Freunde.
Die Ronda
hat man voll oft gesehen, genau. Mit so einer ganz crazy Aufsteck-80s-Frisur, die so ein bisschen ausschaut wie eine junge Variante von der Bad Bundy. Von der Frisur her hat die sehr mich erinnert.
Geil. Ja, Alf, das war ja bei der Serie einmal das Coolste, wenn man Sachen von Melmach gesehen hat, finde ich.
Hat man in der Serie eigentlich mal andere Alfs gesehen?
Ja, die Ronda und sein Freund, sein Kollegen da.
Die Ronda war sie noch, ja.
Die haben doch angerufen aus dem Raumschiff.
Stimmt,
aus.
Sie wollten ihn sogar mal abholen, dann ist er bei den Tennis geblieben, weil er sie sogar mag.
Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir noch ein relativ großes Thema zum Abschluss dieser Runde.
Ja, habt ihr es alle gelesen, oder?
Ja, alle.
Clever und Smart.
Ja, Wahnsinn.
Und ich weiß nicht mehr, wer angefangen hat und wer irgendwie das erste Mal irgendwie so ein Comic von denen mit heimgebracht hat. Aber das war halt der sofort eingeschlagen bei uns, bei den ganzen Kollegen. Erstens, das ganze Ding mit wir lieben, wenn geschlägert wird und Bud Spencer und Terence Hill und Gewalt ist ja bei Clever und Smart schon ein großes Thema, würde ich jetzt mal sagen, weil wie oft man da sieht, dass sie mit riesen Beulen irgendwie
in der nächsten Beulen.
Szene irgendwas sein.
Blaue Augen und Beulen.
Ja, das und die Storys, ich weiß gar nicht mehr, arbeiten die als Geheimagenten? Ich kann es nicht einmal sagen, was die gemacht haben.
Also sie sind...
Der Mr. Ellie ist ja Chef gewesen.
Genau, sie sind... Ja, können wir gleich schon mit den Facts
umsetzen. Achso, ja, bitte.
Also, Clever und Smart ist deswegen so ein bisschen eine Besonderheit, weil die bei uns in Deutschland, in Österreich, total verrückt auf den Markt gebracht worden sind. In Spanien, wo sie ursprünglich herkommen, gibt es zwar eine klare Regelung von den Bänden, aber in Deutschland hat der Conbart Verlag, der in... nicht in richtige Reihenfolge ausgebracht und zum Teil auch doppelt. So, da. Marco hat noch gesagt, ich soll es nicht ausdrucken, sondern wir sollen es online machen. angefangen hat es 1958. Da ist es zum ersten Mal erschienen in einer Zeitschrift und es waren zwei spanische Geheimagenten, die für einen Geheimdienst arbeiten, der TIA heißt oder TIA, was im Spanischen eben gleich klingt wie CIA. Und aber gleichzeitig umgangssprachlich sowas heißt wie Tante oder Alte. Also so quasi so ein bisschen abwertender Begriff für... für
haben sie den umbenannt fürs Deutsche?
Da heißt die Organisation auch DIA. Also
irgendwann heißt Oma oder so.
Stimmt, haben sie mal gemacht sogar. Kann ich mir erinnern. Ja. Es ist dann in Deutschland von 1972 bis jetzt in Verkauf gekommen und von 1972 bis 2012 eben im Konbart Verlag, 2018 werke im Carlsen Verlag jetzt ganz neu, die bringen eine alte wieder auf den Markt. Und im Wikipedia steht eben, es ist ganz lustig, was die Episoden angeht. Und zwar steht auf Wikipedia, es gibt 219 Einträge auf der spanischen Liste. Also die offizielle spanische Liste, woher das Comic eben auch kommt, hat 219 Einträge. Und dann wird auf Wikipedia, gibt es einen Vermerk, was die deutschen Ausgaben angeht. Und da zitiere Wikipedia, aufgrund der enormen Menge an Comics und der Tatsache, dass viele der Geschichten in Deutschland mehrmals teilweise unter verschiedenen Namen veröffentlicht wurden und dabei der Conda Verlag auch nicht die korrekte Reihenfolge einhielt, wird diese Liste, die eben in Wikipedia aufgeführt ist, in Jahrzehnten unterteilt und die korrekte Reihenfolge aus Spanien verwendet. Und der Zeichner und Autor, der eben Clever und Smart erfunden hat, nämlich da, und jetzt kommt es wieder, Francesco Ibanez.
Den kennt man auch.
Ibanez.
Francisco Ibanez. Der Ibanez. Hat wirklich einen unfassbaren Output gehabt. Er lebt immer noch, ist glaube ich mittlerweile weit über 80. Ja.
Mhm. Und ist das für einen auch so, dass immer bei Asterix und Obelix und Lucky Luke ist es ja dem geschuldet, dass sie einen gleichen Text da gehabt haben, oder? Aber ist es für euch Clever und Smart nicht auch so, dass die drei immer voll zusammengehört haben, die drei Comics?
Also ich habe den Namen jetzt auch irgendwie. D3, was man halt so gesagt haben, Ibanez, Goscinny und der so. Ja.
Aber die.
Das sind irgendwie alle zusammen, die kennen für mich irgendwie.
Das ist für mich, aber auch weil sie das gleiche Format gehabt haben, alle, oder? Die haben ja alle das gleiche große Format gehabt. Das ist sehr rechteckig, breit rechteckige.
Da hat es ja noch ganz viele gegeben. Zum Beispiel, kennst du den Kindern einen Don Martin?
Ja, das war so. Warte mal, ist das nicht der Ableger von Mad gewesen? Nein.
Ich glaube,
das Mad-Magazin haben
wir nicht besprochen. War sehr viel Erwachsene mit sehr viel sexuellem Inhalt und so.
Aber war das nicht so ein Priester?
Unter anderem hat der, also der Don Martin war immer irgendein anderer, oder? Also da hat er auch mal einen Priester gespielt, oder?
Aber für mich waren die drei immer gleich und seines, also Clever und Smart ist Spanisch.
Clever und Smart ist Spanisch.
Lucky Luke und Asterix und Obelix ist Französisch.
Französisch, ja.
Okay, dann habe ich vorher gesagt, spanische Texte unter die deutschen Texte, deswegen habe ich mir gedacht.
Es hat dann auch noch, könnt ihr sich erinnern, also Clever und Smart sind eben klassisch zwei Geheimagenten, die für Geheimdienstorganisationen arbeiten und da hat es ganz andere, da hat es noch viele andere Charaktere gegeben. Der Marco hat ja schon gesagt, der Mr. L zum Beispiel, das war der Geheimdienstboss oder die Ophelia, das war die Sekretärin. Oder die Mrs. Tussi, das war die junge Sekretärin.
Ja. Und wir hatten der Wissenschaftler
quasi. Dr. Bacterius,
ja,
den hat sie voll gehasst haben immer.
Der hat immer so Sachen für sie erfunden, irgendein Elixier, was sie trinken müssen. Es hat halt immer irgendwann einen Nebeneffekt gehabt und nie so funktioniert. Ja.
Und der hat immer Glatzen gehabt und so einen schwarzen Rauschebart. Und immer wenn der gekommen ist, dann hat der Fred Clever eben sofort immer mal irgendwas angetan. Und es sind eben die beiden Geheimagenten, der Fred Clever und der Jeff Smart. Und der Jeff Smart ist so eher der bisschen Gewalt- und Körperbetonte und ein bisschen so der Boss von, also er hat ein bisschen so das Sagen.
Ja.
Und der Fred Clever ist so ein großer, dünner, schlaksiger Typ, der immer einen schwarzen Anzug trägt und eine große Nase und eine Glatze hat. Und der kann sich, also der hat 1000 Verkleidungen parat und kann sich deswegen quasi in alles verwandeln. Also es sind nur Verkleidungen, aber im Prinzip kann er sich in alles verwandeln, was es gibt. Ja.
Ich kann mich erinnern, da hat es nämlich auch wirklich also Zeichentrick gegeben. Und ich weiß nicht mehr, welcher das war. Da gibt es einen, da spricht der Karl Dall, glaube ich, in Fred Clever.
Ja, genau.
Stimmt. Und das ist total komisch irgendwie. Ich kann mich erinnern, der Comic, da geht es darum, da sind sie am Ende in einem U-Boot, glaube ich. Und dann explodiert halt irgendwas, Atombomben, und dann ist aus, so ungefähr. Und da dachte, boah, das ist ganz schön dark shit, hä? Im Comic wäre das ganz anders umgekommen, wenn aber irgendwie da, wenn man so echte Stimmen hat.
Täuscht mir das jetzt oder war Agent und Agent dabei?
Das ist Mad auch.
Das war Mad, gell? Das war nicht Clever und Smart, stimmt.
Clever und Smart hat schon ganz früh auch Videospielumsetzungen gehabt. Das hat für einen Atari.
Ich habe den in, ist das sogar in Mickey Mouse oder in die Comics selber, hat man immer Werbung ab und zu gesehen.
Genau.
Und ich wollte es immer haben und das hat man aber nie irgendwie.
Für einen C64 und für einen Atari hat es, glaube ich, Videospiele gegeben.
Wahrscheinlich voll schlecht.
Und es hat relativ früh auch Verfilmungen gegeben. Ich glaube, in die frühen 2010er hat es eine spanische Clever und Smart Verfilmung gegeben, die aber nicht besonders gut war. Ich habe jetzt nur die deutsche Synchro gesehen, aber der einzige Charakter, der halbwegs ausgeschaut, war der Mr. L. und die Leute waren so mit Computereffekten, mit CGI extrem verfremdet. Also die haben so comicartige Gesichter gekriegt.
Ich habe es auch nicht gesehen, aber allein der Gedanke, wenn ich daran denke, dass die halt Beulen gehabt haben, die so groß waren wie ihr Kopf, wie das irgendwie komisch ausschauen würde, wenn es echte Schauspieler hätten.
Aber die Stories von Clever und Smart, die waren halt immer der Wahnsinn. Also ich weiß noch, ich war da in einem Alter, da habe ich noch nicht richtig lesen können.
Das könnte auch gestern gewesen sein.
Also das war so so Volksschule, also erste Klasse Volksschule, da hat mir mein Vater immer Comics vorgelesen. Also ich habe immer mitschauen dürfen und er hat mir dann die Comics vorgelesen. Und meistens waren das die alten lustigen Taschenbücher vom Onkel, von seinem Bruder, der war wesentlich jünger wie der Papa, oder halt Mickey Mouse Hefteln oder Asterix und Obelix. Das hat mir der Papa immer vorgelesen und ich habe die Bildchen dazu angeschaut. Und dann habe ich eines Tages ein Clever und Smart Heftel gehabt. Und dann hat der Vater angefangen, das Lesen. Dann hat er mir gesagt, nein, das liest er selber, ey. Weil das war, da geht es ja um nichts, da reicht es, wenn die Bildchen schaust.
Aber habt ihr, weil du das gerade sagst, ihr habt ja wahrscheinlich auch schon angefangen, Mickey Mouse lesen, lustige Taschenbücher, bevor ihr lesen habt können. Ja. Einfach nur Bilder geschaut, oder?
Einfach nur Bilder geschaut, ja.
Weil es funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Ja.
Funktioniert halt sogar noch.
Und ich kann mich erinnern, bei Clever und Smart, es gibt auch Clever und Smart Ausgabe, da reisen sie in die USA und dann fährt dieser Kriterium mit, die Fräulein Ophelia, weil sie nicht Englisch können.
Also
sie beide. Und quasi die Sekretärin ist die einzige, die Englisch kann, aber sie kann im Prinzip auch nicht Englisch, sondern sie kann nur Understand sagen. Do you understand? Das ist das Einzige, was sie sagen kann. Und hey, das ist der Wahnsinn. Die ganzen Stories, da kommen so viele Sachen vor. Und weil ihr es vorher gesagt habt, ja, man schaut sich die Bildchen an, so genau. Bei Clever und Smart ist das auf so einem hohen Level, was da alles passiert in die einzelnen Paneele, was da alles...
Hey, da hat ja immer, kann es sein, dass das bei dem war, irgendwie so Ratten sind voll oft irgendwie, die halt also oder aus Mäuse, die irgendwie so aus Löchern noch ausschauen und so.
Ja, der Käfer.
Okay,
ja. Und der hat ja immer im Cover hat der Ibanez immer sein... Er hat quasi ein Papierstickel gezeichnet.
Genau, mit seinem Namen drauf.
Also er hat nicht nur unterschrieben, sondern er hat ins Bild ein Papierstickel gezeichnet, wo sein Name drauf ist. Und manchmal war das Papierstickel auch ein Charakter und hat Hände und Füße und ein Gesicht gehabt. Also so ein Papiermantel war das dann.
Geil.
Also da waren so viele kleine Kleidung.
Ja, Rauchmantel, Papiermantel.
Ich kann mich erinnern, es gibt auch Clever und Smart, wo sie wo sie beichten gehen in die Kirche, apropos Beichtstuhl, wo sie beichten gehen und der Fred Clever wird dann vom Pfarrer an so Daumenschrauben aufgehängt an der Decke, weil er so schlimm gebeichtet hat. Und irgendwie links unten im Bild ist es so ein Beichtstuhl, wo eine Ratte als Pfarrer verkleidet in einem kleinen Beichtstuhl sitzt und eine Maus halt reingeht zum Beichten.
Geil,
ist also das sind so viel.
Das
so
kann man als neues Logo verwenden.
Und es gibt auch die... ich glaube, die war in Deutschland. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die indiziert war oder nicht, wo sie einen neuen Geheimdienstchef kriegen, der wie der Hitler ausschaut.
War sicher nicht indiziert.
Und der ist halt extrem rassistisch.
Okay.
Was? Und
da wie unerwartet.
Das sagt er dann zum Fred Clever, dass, wie er halt ausschaut. Ich weiß es nicht mehr genau, dass er halt, was ihn immer am Schluss kriegt, er halt sein Fett weg und sie machen ihn dann am Schluss fertig. Und der ist halt dann quasi der Trottel, der verschwindet halt, weil er nur einen Scheiß gebaut hat. Was hat eher ein gutes Ende. Mhm. Aber ich glaube, dass die.
Das wird wahrscheinlich nicht rausgekommen sein.
Bei uns hat es gegeben, kann ich mich erinnern.
Okay.
Ja.
Ja, wir haben ja nichts mit Hitler zu tun gehabt.
Genau. Wir sind super im Verdrängen. Ja, so, apropos Verdrängen, es ist die Stunde voll. Und ich würde sagen, diese Episode über die Comics unserer Kindheit.
Was eigentlich, ja?
Was eigentlich, oder? Also, ich habe das ganz.
Aber wir haben eigentlich aufgehört, oder? Mit fast allen Comics. Oder kauft wer jetzt nur Asterix?
Nein, aber da hängt noch ein lustiges Taschenbuch hin und wieder. Ja, Asterix okay. Haben wir mal ja. Die werden wir dieses Jahr, glaube ich, zu Weihnachten wieder einmal eine Weihnachtsausgabe vom lustigen Taschenbuch gönnen.
Ich lese immer noch an meine Limit-Jahrgänge, die ich erst die 90er bestellt habe. Und im nächsten Vorgeblänkel gibt es ein Comic-Special von mir auch noch. Mich hat es heute schon in der Hand gehabt. Und lass uns jetzt noch vielleicht ein paar Honorable Mentions, weil der Marco hat zum Beispiel ein Comic gesagt.
Was ja, eben. Hat. Ich habe nur in Erinnerung gehabt, dass ein Kollege von mir, das immer daheim liegen gehabt hat, entweder hat es Gespenstergeschichten geheißen oder Geistergeschichten. Ich glaube, da haben's, der Name hat sich einmal geändert. Da waren halt immer so Gruselgeschichten mit nicht zusammenhängenden Stories. Und ja, beim Kollegen, die habe ich gelesen und ich weiß nicht, das ist irgendwie so hängen geblieben. Der Verlag ist dasselbe, glaube ich, oder was?
Bastia Lübe,
ja. Ja, und da ist es um Vampire gegangen, halt um Skelette, irgendwie Seemonster. Und kann sein, dass es da irgendwie eine Auskopplung auch gegeben hat. Kann es sein, dass das irgendwie so Vampirjäger gegeben hat dann?
Ich weiß, dass sie von den Geister- oder Gespenstergeschichten, glaube ich, heißt das, ja. Da hat es jetzt ja eine Verfilmung gegeben vor ein paar Jahren mit Jack Black.
Nein, das war Gänsehaut.
Ah, Gänsehaut. Ah, okay. Das ist was anderes, gell?
Ja, das war ist eine Buchserie.
Aber ich habe die auch.
Aber die Gespenstergeschichten, es hat so den Vibe gehabt von, wie hast du die Serie gehabt mit dem Skelett, wo das immer die Horror-Stories angekündigt hat?
Tales from the
Crypt, glaube ich.
Tales from the Crypt, ja.
Ja, das habe ich gesagt, das ist die Kindervariante, war irgendwie so.
Das Gespenst, das war eher so eine Abteilung von den Groschenromane, oder? Von der Aufmachung her. Oder ja, so, wie es die Western gegeben hat, die dünnen Western.
Genau, eben, das Cover hat noch ziemlich hochwertig ausgeschaut und dann halt beim die restlichen Stories rein, die waren halt dann immer so hochqualitativ, aber das ist mir irgendwie hängen geblieben. Mhm. Das habe ich selber nie kaufen wollen oder dürfen.
Ja, das war gewesen. Gar nicht so ohne, glaube ich.
Ja, es ist halt so, wenn man als Kind vielleicht ein bisschen länger drüber nachgedacht hätte, so, ah, was ist, wenn jetzt wirklich ein Monster unter Wasser ist und mich anzieht? So, es war nie blutig, glaube ich, oder ganz selten. Und ja, es ist, ich meine, es sind schon Leute gestorben, glaube ich, in den Comics, aber
das ist
eins von, nicht Judge Dredd.
Das ist eins von den Comics, ich komme ja aus einem kleinen Dorf im Außerfahren und da hat es im Zentrum des Dorfes einen A&O-Supermarkt gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es die Kette überhaupt noch gibt.
Die hat es damals auch nicht gegeben.
Und die haben... geschuldet, glaube ich, den Touristen geschuldet, dass da so viele Touristen waren, hat der kleine Supermarkt da ziemlich, jetzt nicht übertrieben, aber ordentliche Zeitschriftenabteilung gehabt, wo es ordentlich viele Comics gegeben hat. Und das war eins von den Comics, die ich immer nur im Geschäft gelesen habe. Ich kann mich da an eine Geschichte erinnern, dass einer die ganze Zeit Skelette sieht statt Leid, also so Leute, die Totenköpfe haben. Und dann am Schluss stirbt er in seiner Wohnung und dann kommt er tot und holt ihn und er sagt so, was, jetzt bin ich tot. Und er sagt dort, ja, ich habe dir doch schon den ganzen Tag Nachrichten geschickt, hast du das nicht gewusst oder hast du das nicht kennen sehen? Und er, boah, das ist ganz schön gruselig. Und dann ist er wieder zurückgelegt in das Ding. Ja. My Honorable Mention wäre, obwohl es ein ziemlicher Mainstream-Comic ist, Garfield, die Garfield-Comics. Die habe ich als Kind...
Boah, jetzt ja, da haben wir einige gehabt, das weiß ich noch
nicht. Genau, die habe ich auch gehabt. Nicht viele, nicht so viele wie Mickey Mouse oder Clive und Smart oder Asterix, aber ab und zu habe ich auch Garfield-Comic gekriegt und habe ich auch immer sehr gern gelesen. Hey. Also ich habe das immer, habe es immer für einen Odie geroutet damals schon.
Aber wie immer weggekickt worden ist.
Meine Odie. Garfield von Jim Davis hast du, glaube ich.
Ja.
Ja. Ist ziemlich groß mittlerweile mit Paws Inc. hast die Firma, glaube ich. Und hat auch schon mehrere Kinofilme auf den Markt gebracht.
Fast alles, Videospiele, alles
ja. Gibt's ja. Eine von den schlimmsten Synchro-Entscheidungen, wo nämlich im Original wird der Garfield von Bill Murray gesprochen und in Deutschland wird er von Thomas Gottschalk gesprochen. Das ist
Kann es sein, dass der Bill Murray irgendwie das nicht machen wollte oder gibt es auch da eine Geschichte, oder? Dass das er da nicht, irgendwie versehentlich das angenommen hat. Dann,
also die Garfield-Filme sind eine ziemliche Katastrophe. Ja. Garfield-Filme sind echt sehr schlecht.
Aber wenn es der Enti jetzt noch weit in die Länge ziehen will, unser
Langziecher.
Der Thomas Gottschalk, das Popcorn dabei ist.
Der Fred Smart.
Habe ich auch noch eine Erwähnung und sie ist halt schon mal gefallen und mir ist jetzt gerade eingefallen, dass wir da eigentlich, glaube ich, relativ viele davon gehabt haben. Also mein Dad ist es Mad Magazine gewesen.
Mhm. Da hat es eine eigene deutsche Variante gegeben später und davor hat es halt, glaube ich, die Importe gegeben, oder?
Also
ich, war das Englisch, die, was du gehabt hast?
Ich glaube teils, teils, weil ich kann mich erinnern, dass man das immer, also im, das der, wie hat der geheißen? Der Matt?
Der, was der Alfred E. Neumann.
Genau. Am Cover und das war immer so, das war so ein bisschen verboten.
Das, ja, ich weiß, hat nicht der Herbert Feuerstein für das deutsche Mad-Magazin, glaube ich, sogar gearbeitet. Damals, wo das halt für Deutschland gemacht worden ist.
Herbert Feuerstein, ja, das gemacht. Bekannt mit dem Harald Schmidt.
Eben. Genau. Und ich kann mich erinnern, die Dinge waren immer so geil, die Faltseiten, der wo halt zwei Bilder in einem waren. Wenn man sie so an die Knickstellen so zusammengefaltet hat, war es halt was anderes. Und der Text hat da unten sich geändert und hat man so aufklappen können. Da war es halt so ein verstecktes zweites Bild.
Das war doch aber auch nicht, da waren doch auch nicht nur Comics drinnen, oder?
Ja, da war ganz viel drin. Und ich glaube, da war auch der Don Martin. Don Martin, glaube ich, war nämlich da auch drinnen. Da, jetzt was sagst du mit Mad Magazine, da ist eine Serie, hat es da gegeben, subtile Comics oder subtile Witze-Comics hat es geheißen, glaube ich, so. Und da haben wir teilweise gar nicht kapiert, was da lustig war. Und die Comics, so subtil war das. Und an eins erinnere ich mich noch, da sieht man, wie einer beim Klo aus der Klostalltür ist halt schlackert so gerade auf und kommt da raus und hat so ein grimmiges Gesicht. Und wir haben gesagt, ja, was ist da dran lustig? Und dann voll lang geschaut und gesehen, ah, der hat gleich mal einen Socken an.
Okay.
Ja. Das ist meine Erinnerung ans Mad Magazine.
Weil der Michi das jetzt noch genannt hat und weil der Name eben Herbert Feuerstein gefallen ist, muss ich das jetzt sagen, weil ich habe jetzt noch einen Tipp, der hat das nichts mit Comics zu tun.
Mit Spartacus, der größte Stuntman der Welt.
Nein, das ist auch gut. Aber bitte an alle Hörerinnen, der Herbert Feuerstein hat zusammen mit dem Harald Schmidt ja, eben die Harald-Schmidt-Show gemacht. Geboren 1937 in Zell am See. Und ich habe nicht gewusst, wie alt der Herbert Feuerstein so ist, wo er 2020 dann leider gestorben ist. Ganz, ganz traurig. Und der Herbert Feuerstein hat seinen Nachruf selber gemacht und selber aufgenommen. Und den kann man in voller Länge auf YouTube anschauen. Der eigene Nachruf vom Herbert Feuerstein. Ich kann jedem empfehlen, den anzuhören, weil das ist wirklich Genuss. Also der Herbert Feuerstein war ein derart lustiger, herzlicher Mensch mit so einem guten Humor und das sieht man in dem Nachruf, den er sich selber geschrieben hat. Und eben, Österreich habe ich auch nicht gewusst.
Das habe ich auch nicht gewusst. Ne? Ja.
Aber das ist doch ein gutes Schlusswort vom Ende jetzt mit einem Österreicher, der extrem lustig ist. Diese Episode von drei Österreicher, die auch sich extrem lustig finden. ja, ich sage danke, Jungs. War wieder sehr witzig da in dieser Retro-Episode, wie wir ein bisschen in der Kindheit schwelgen haben können, was wir total ungern tun, alle drei. Danke fürs Zuhören. Danke an unsere Patrons. Es werden immer mehr.
Jo!
Es sind immer noch nicht viele, aber es sind immer mehr. Danke für die Unterstützung. Wir werden eure Funds gut nutzen, um uns zu verbessern und euch noch mehr und bessere Inhalte zu liefern. Und ja, das war's von mir. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende in dem Fall, wenn ihr die Episode gleich hört, wenn sie rauskommt. Und ich bin raus.
Bevor ich einfach meinen Standardsatz sage, ist mir eingefallen, weil wir immer da so in Retro- und Kindheitssachen schwelgen, kann man das als Therapiestunden eigentlich bei einer Steuer abziehen, was wir da machen?
Gute Idee, mach ja.
Ja, okay. Passt. Bleibt find cool.
Wir sind einfach unsere eigenen Therapeuten, das passt super.
Gut, dann verabschiede ich mich auch noch. Es hat mir das sau viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt sau viel Spaß mit unserem Podcast. Genießt die Popkultur, schaut viel, zockt viel, lest viel und hört unseren Podcast und folgt auf Instagram. Da ist jetzt wieder ein bisschen besser bedient, unser Kanal. Vielen Dank an die Patrons, sage ich auch noch. Und ja, bis nächste Woche und macht es gut. Tschüss.
Ciao.
Ciao.